mit diesem Selbstmord, Geschichten und so weiter. Was ist das generell? Was ist das generell für eine Strategie? Denn alle diese Selbstmörder, sie kriegen doch Geld, ja, also große Summen für ihre Familie. Also man muss die Problematik des Überlebens ist ja ambivalent, wie schon Rousseau uns gelernt hat. Man fragt sich, was überlebt hier? Also ist es Individuum oder ist es die Gattung? Beziehungsweise die Familie. Und im Grunde regelt diese Differenz das Verhältnis zwischen Sieg und Opfer. Das heißt, wenn ich unbedingt selbst überleben will, dann muss ich auch siegen. Sozusagen, es gibt keine gewollte Niederlage, die wir als Opfer bezahlen. Wenn ich aber sozusagen mein Leben als instrumental in Bezug auf das Überleben der Gattung sehe, was mich allerdings nicht aus der Perspektive des Überlebens hinausführt, ich bleibe in dieser Perspektive, dann kann ich mein Leben opfern und trotzdem im Paradigma des Überlebensdenkens bleiben. Einfach dadurch, dass ich mein Leben und mein Tod instrumentalisiere, als Mittel betrachte für die Überlebensstrategie der Gattung. Und wenn ich zum Beispiel sage, dass diese Selbstmörderfrauen oder Männer, da gibt es ja keinen Unterschied, ja, in diesem Sinne, wenn sie ihr Leben opfern, sie opfern ihr Leben dem Überleben ihres Volkes und ihrer Familie. Ja. Das heißt, es ist nicht der Tod eines, sagen wir, Helden einer Tragödie. Weil der Held einer Tragödie im antiken Sinne erleidet einen sinnlosen Tod. Die griechische Tragödie beginnt mit einer Deinstrumentalisierung tatsächlich des Individuums. Und das geht ja bis Hamlet. Der auch sich fragt, nicht ob er einer staatlichen Ordnung dienen soll, nicht ob er seinem Volk dienen soll, nicht einmal, ob er seine Pflicht in Bezug auf den Vater erfüllen soll, sondern fragt sich, was ist mir genehmer? Ist das sozusagen weiter zu leben, aber unter sozusagen unangenehmen Verhältnissen oder in einem Paroxismus der Gewalt zu sterben? Und das ist die Frage, die allein auf das eigene Leben sich bezieht. Ja, sie bezieht sich überhaupt nicht auf irgendwelche gesellschaftliche oder sonstige politische Perspektive. Da ist nichts außerhalb des Individuums, das als Substanz oder das Überlebende einen Referenzpunkt bieten könnte. Und das ist sozusagen, das ist der Ebene des Tragischen, von dem Hegel erst beginnt, überhaupt diese Problematik zu diskutieren. Das heißt, wenn wir über diese Selbstmordattentaten und so weiter sprechen, wir bleiben noch unter der Ebene des Tragischen. Das heißt, wir bleiben unter der Ebene einer Einsicht, dass das individuelle Leben nicht ersetzbar, nicht instrumentalisierbar ist, dass das individuelle Leben nicht der Gattung unterworfen werden kann, ja, oder zumindest auf einer gewissen Ebene nicht im Sinne moralischen Sinne, ja, sondern im rein ontologischen Sinne. Und es gibt so etwas wie ein unreduzierbarer, nicht instrumentalisierbarer Tod. Also rein nichts, ja, in dem alles aufgeht. Und erst dann, wenn man zu dieser Radikalität kommt, von dieser Radikalität aus gesehen, kann man sozusagen zur Problematik gelangen, die Hegel hier beschreibt. Ja. und anspricht. Also wenn man noch im Instrumentellen bleibt, dann ist diese Problematik noch nicht erschlossen. Und die Frage ist nur, inwieweit wir in Bezug auf so etwas wie Tod, und zwar individuell in Bezug auf den Tod, inwieweit wir uns selbst identisch sind. Ja, das ist die Frage, die man sich ständig stellt und die Philosophie sich ständig stellt. Zum Beispiel, bin ich als Autor, das ist die klassische platonische Frage, letztendlich, von dieser Frage geht ja auch dieses Buch aus. Wenn ich als Autor sterbe, ist es tatsächlich, bin ich tatsächlich gestorben? Oder ist es so, dass ich in meinen Texten zum Beispiel weiterlebe? Und zwar nicht als Hoffnung, nicht als Perspektive, sondern als eine Realität. Also ist es möglich, auch wenn man das wollte, ist es möglich, von der Autor zu sterben? Übrigens, es gibt ja viele Versuche, das zu tun, und die sind alle gescheitert. Ja, Kafka, der extrem konsequent war in bestimmten Fragestellungen, wissen, wollte es erreichen und hat sozusagen die Verbrennung aller seiner Bücher organisiert. Ja, hat sozusagen entfernt lassen, dass sie alles zusammengetrocknet worden waren und mussten sozusagen an dem Moment, wenn er tot war, alle vernichtet werden ohne Kopien. Also er wollte nicht in einer schattenhaften, gespenstischen Form überleben. Er wollte sozusagen wirklich ausgelöscht sein, total. Das war ihm unangenehm. Und daraus ist nichts geworden. Er wollte seinen Freund, statt sozusagen diese Verbrennungsorgie zu organisieren, hat sich zum Hauptherausgeber seines Werks erhoben und dann in 10 Bänden ausgegeben. Das ist ja... Das war ein krasses Beispiel der Schwierigkeiten, die wir plötzlich bekommen, wenn wir wollen wirklich sterben. Also man scheint, es gibt nur Schwierigkeiten mit dem Leben, ja. Aber es gibt Schwierigkeiten mit dem Tod. Und das ist eben diese Schwierigkeiten, die letztendlich, das ist so tiefer, ganz, ganz tiefe Ebene dessen, was Hegel eigentlich sagen will. Eigentlich will Hegel sagen, es ist für den Menschen nicht einfach zu sterben. Er hat Schwierigkeiten damit. Und zwar deswegen, weil wir denken können und viele veranlassen können zu denken, dass der Mensch kein getrenntes, völlig isoliertes Individuum ist, dass dermaßen angeschlossen ist, dass er auch vollständig sterben kann. Sondern wir können uns vorstellen, dass der Mensch ein Epiphänomen ist. Ein Phänomen einer geistigen Verfassung, einer geistigen Ordnung und kann sich selbst nicht vollständig auslöschen. Es gelingt ihm einfach nicht. Das ist die Figur, die dann Foucault radikalisiert. Ja, man sagt, der Mensch ist tot. Aber sozusagen alles andere ist bei weitem geblieben. Das heißt, der Mensch ist tot, aber alles, was diese Menschen im Grunde sagen, tun könnte, ist alles geblieben. Es ist nirgendwo verschwunden. Das heißt, wir können eine Perspektive annehmen, die den Tod zu einem ziemlichen Problem macht. Darauf hat eben Heidegger mit seiner sein zum Tode reagiert. Also hat sich gefragt, wie soll man überhaupt sterben unter diesen erschwerten Bedingungen? Wie kann man den Tod überhaupt denken? Also solche Bücher stellen vor uns die Frage, und das ist auch Frage von Foucault, das ist auch Frage von Tegel. Was sind wir eigentlich? Sind wir Schauspieler, die die anderen spielen? Oder sind wir Masken eines Schauspiels? So dass, wenn wir als diese Masken abgelegt werden, Schauspiel geht weiter. Und der Schauspieler überlebt. Also wir setzen uns immer oder meistens in die Perspektive des Schauspielers. Aber es ist denkbar und es gibt gute Argumente dafür, uns als Figuren in einem Schauspiel zu sehen. Und ist es so, dann haben wir Schwierigkeiten zu starten. In diesem emphatischen Sinne ist der Tod unerreichbar.
Aber ist es doch ganz einfach, restlos zu sterben, indem man zum Beispiel nie zum Autor wird, nie was produziert, was für die Nachwelt interessant sein könnte und von ihr archiviert wird? Und zum Beispiel auch nie Kinder zu bekommen, also sich weder biologisch noch geistig irgendwie zu verewigen, und dann ist man restlos tot und stirbt.
Ja, aber der Foucault würde sagen, das gelingt uns nicht, weil wir sind in einem sozusagen strukturierten Kommunikationsvorgang. Und auch wenn wir nichts geschrieben haben, wir haben etwas gesagt oder irgendwelche Akte vollzogen, die uns vor der Kultur vorgeschrieben werden, die aber sind kodifiziert und wiederholbar gemacht. Ja. Zum Beispiel, was auch immer ich sage, ja, das kann auch andere sagen. Das ist sozusagen in der Sprache verankert. Und das ist die Figur der Wiederholung des Gleichen, ja, bei Nietzsche. Die Zahl der Konstellationen ist ähnlich. Die Zahl der Figuren, die der Mensch sozusagen verkörpert, ist ähnlich. Und deswegen kann man vorstellen, dass die repetitiv sind.
Aber dann sind sie ja nicht individuell signiert, also dann verweisen sie auch nicht auf mich.
Nein.
Sie sind absolut abstrakt.
Die sind dann absolut abstrakt und nicht signiert. Das heißt, wir sind dann nur Masken, restlos nur Masken. Nur Helden eben eines Schauspielers, der so und so genannt werden kann, sei es Sprache, sei es Natur, sei es was auch immer. Und dieser Schauspieler ist absolut begeistert. Und dieser Schauspieler hat unsere Rolle gespielt und kann es noch einmal tun. Ja. Wie Nietzsche sagt, sozusagen niemand verbietet der Natur, so etwas noch einmal zu produzieren, ja, wie wir. Ja. Oder sozusagen das noch einmal, es scheint uns, dass es immer alles anders ist, aber es ist gleichzeitig alles im Vergleich. Ja. Und so wird alles im Grunde wiederholt.
Aber dann ist es nicht meine Rolle, sondern
es ist nicht, ja.
Wenn ich sterbe, erinnert diese Rolle nicht an mich.
Nein.
Ja. Also Nein. Kann ich restlos sterben?
Ja, aber restlos nicht im emphatischen Sinne. Das nicht in dem Sinne, dass ich sozusagen, dass ich denke, dass wenn ich sterbe, dann wie Heidegger sagt, im Grunde verschwindet alles. Ja. Er sagt, sozusagen, so wie wir das Leben vorstellen, ist das Leben ohne uns nicht möglich. Wir konstituieren durch unsere Aufmerksamkeit, das ist das Bewusstsein, die Welt, und schließen wir die Augen, ist die Welt weg, und sterben wir, ist die Welt auch weg. Wenn wir, oder wir denken, die Welt geht weiter, aber anders, das werden wir sozusagen verschwinden, es wird etwas anders, ja, also ohne uns. Wir können aber sagen, das ist immer das Gleiche und war ohne uns genauso wie mit uns und geht weiter genauso. Und in diesem Sinne, wir sozusagen verpassen nichts, so wie die Welt immer war, ist es auch weiter. Wir addieren nichts, wir kreieren nichts, sondern wir sind nur sozusagen Instanzen der Reproduktion, wir sind so Instanzen der Wiederholung eines gewissen Vorgangs. Und im Grunde ist es ein Gedanke der emphatischen Bedeutung des Todes, das heißt der Tod als Unterbrechung, als Zäsur in einer gewissen ontologischen Form. dass diese emphatische Bedeutung des Todes nicht zu mir ist. Ja, das ist einfach so, ja, es ist in Wählen. Ja, aber das ist der berühmte Vergleich des Menschen, der Vergleich, der im Grunde physikalisch bestätigt wird, mit der Welle. Ja, man sagt, dass da dynamisch gesehen, wenn man das Meer sieht, ja, als klassischer indischer, noch aus Vedanta kommender Vergleich, dass wenn man das Meer sieht, ist immer eine neue Welle, die kommt. Wenn man es dynamisch sieht, wenn man es statisch sieht, das sind immer die gleichen Wellen. Man kann das sehen als ein dynamischer Prozess, nach einer Welle nach der anderen kommt und stirbt am Ufer. Aber man kann genauso sagen, es ist das Meer, das sich immer gleich bleibt, und es ist immer die gleiche Welle. Bei beide Perspektiven sind gleichermaßen zulässig. Und so kann man sagen, der Mensch ist immer dieser Unikat, das ist sozusagen da am Ufer des Todes zerschellt. Aber man kann sagen, es ist der gleiche Mensch, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Und beides ist möglich. Dieser Vergleich des Menschen mit der Welle ist dieser bedannte Vergleich. Das andere ist effektiv.
Aber ist es etwas Unnatürliches, dass ein Mensch oder überhaupt etwas, was lebt, absolut ausgelöscht werden möchte? Ist das nicht der Sinn des Lebens überhaupt, so an dir etwas hinterlassen? Ist das vielleicht...
Es ist eine mögliche Figur. Also man muss davon ausgehen, dass die Menschen mal so wollen. Ja. Die Frage ist weniger, was wir wollen, weil wir wollen mal so, mal das, mal jenes. Interessante Frage ist, was wir können, das heißt, was erreichbar ist. Und die relativ alte Einsicht besteht darin, dass was auch immer wir wollen, das klappt so und so nicht. Ja. Das heißt, wir wollen zwar alles, aber können nichts. Ja. Das heißt, wir wollen leben, aber es klappt nicht. Wir wollen sterben, es klappt auch nicht, aus anderen Gründen. Also irgendwie klappt mehr oder weniger alles nicht.
Aber wir werden geboren, ohne zu wollen.
Ja, wir werden geboren.
Es ist so die Tatsache, dass wir schon existieren und dass einfach die Wahl haben, entweder das weiterzumachen oder zu sterben. Das ist diese Können, ja?
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir es können. Ja. Wir können das wollen. Also das sind so die ontologischen Schwierigkeiten, ja, mit diesen ganzen Glauben. Mit denen wir leider konfrontiert sind.
Kommen wir nochmal zum Hegel?
Zu Hegel, ja.
Also ich hätte eine Frage.
Haben Sie Fragen?
Ja.
Stellen Sie sie.
Sie haben da was zitiert oder nach Hegel. Das so, dass Gott keine Scheiterung hatte, in 7 Tagen die Welt geschafft hat. Und die Bibel sagt aber, dass Gott danach doch seine Meinung geändert hat, also dass er die Welt geschaffen hat. Er hat eigentlich dann verschiedene Pläne gehabt für die Menschen oder für das jüdische Volk. Und wie kommt Hegel damit um, dass eigentlich wir geben dem Gott die menschlichen Eigenschaften, also zu scheitern. Das bedeutet, dass ein Held auch doch ein Recht hat, zu verzweifeln.
Nein, Gott scheitert nicht. Gott scheitert nicht.
Aber wie ist es mit der Aussage in der Bibel, dass Gott doch bereut hat, dass er den Menschen zum Beispiel so geschaffen hat, dass er dann Gute und Böse erkennen konnte?
Nein, das hat Gott nicht bereut, nein. Erstens und zweitens hat er das nicht geschaffen. Der Mensch war zunächst einmal ein ganz nettes Wesen und dann hat er diese unangenehme Apfel gegessen und durch seine eigene Verschuldung ist er dazu gekommen, dass er zwischen Böse und Gut unterscheiden konnte. Zunächst einmal konnte er nicht unterscheiden. Und Gott eigentlich hat es nicht gewollt, ja, dass es dazu kommt. Und dann kommt er eben sicher in diese Frage, wenn er das nicht gewollt hat, warum hat er das zugelassen? Ja. Die klassische Antwort ist, dass Gott den Menschen als vollständig, also perfekt, nach seinem eigenen Vorbild schaffen wollte. Und er wollte ihn sozusagen nicht bevormunden. Und zwar hätte er vorgezogen, dass der Mensch intakt bleibt, hat aber zugelassen, diese Abfälle. Ja, hat er schon zugelassen. Und da er zugelassen hatte, diese Abfälle, hat er auch zugelassen die Möglichkeit, dass der Mensch auch den freien Willen bekommt, das Scheinsvermögen bekommt und sozusagen die Chance bekommt, aus einem eigenen Entschluss gut zu sein. Ja, und nicht sozusagen nur, dass von außen oft oktroyiert ist auf den Menschen. Das heißt, wenn der Mensch wie alle anderen Tiere nicht mit einem freien Willen ausgestattet wäre, das wäre wiederum sozusagen, dann wäre Mensch dann kein perfektes Wesen. Aber das perfekte Wesen, geistige Wesen, setzt die Frage voraus. Ja, das wäre sozusagen ein unvollkommenes Werk seitens Gottes. Ja. Das heißt, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er alle möglichen Eigenschaften des Geistes bekommen hat. Und damit auch hingenommen, und zwar von Anfang an, dass Gott dass Menschen diese Eigenschaften auch schlecht und in einem dämonischen Sinne, in negativen Sinne verwendet. Aber das zeigt keine Niederlage der göttlichen Vorsehung. Ganz im Gegenteil. Also, das ist zumindest die gleiche dritte Zehe. So wie sie eigentlich auch von Hegel übernommen wird.
Also perfekt zu sein und trotzdem scheitern zu können, die Sachen, die doch zusammenstehen.
Der perfekt zu sein bedeutet auch die Möglichkeit des Scheiterns als eine eigene Möglichkeit zu haben. Ja, weil wenn ich diese eigentliche Möglichkeit des Scheiterns nicht habe, dann bin ich wie ein Stein. Der Stein kann von sich aus nicht scheitern. Ja, der Stein liegt einfach da. Und diese absolute Passivität, also wenn ich das sozusagen zu Ende gehe, dann die Unmöglichkeit des Scheiterns bedeutet sozusagen Unterwerfung unter einer Notwendigkeit. So wie der Stein unterwirft sich sozusagen unter den Gesetzen der Natur. Stein hat keinen eigenen Wille, wo er sich der Natur widersetzen kann und aktiv, selbstständig agieren kann. Und diese Art der Unterwerfung ist nicht das, was uns sozusagen besonders begeistert. Wir würden eher sagen, dass der Mensch, der mit dem freien Willen ausgestattet ist, der kann scheitern, aber er ist auf der höheren Stufe Stein dadurch. Er kann handeln. Ja, der Punkt ist bei Hegel, dass er geistig zu sein bedeutet, selbstständig zu handeln in erster Linie. Und selbstständig zu handeln bedeutet, fähig zu sein, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, für das eigene Leben. Na gut, ich denke, wir sind ja im Wesentlichen fertig. Wenn es keine weiteren Fragen vorliegen, dann würde ich sagen, gehen wir dann ruhig nach Hause zum weiteren Überleben. Und nächstes Mal wird auch Hegel sein. Also das moderne und glücklich sein des Helden, ja, was dann Übergang praktisch zu Lukács.